Ich knüpfe an der Einleitung von Michael an. Vielen Dank für die Vorlage. Was ist dein Job? Darum soll es heute gehen. Ich sage es ein bisschen gewählter. Was ist deine Berufung? Wofür lebst du eigentlich? Was ist deine Bestimmung? Kannst du das für dich ganz konkret sagen, was deine Berufung ist? Zum Beispiel könnte jemand sagen, meine Berufung ist, für meine Familie zu sorgen. Oder meine Berufung ist, etwas Bleibendes aufzubauen und an die nächste Generation weiterzugeben. Oder meine Berufung ist, Menschen zu helfen. Oder meine Berufung ist, Menschen froh machen, zum Beispiel ein Künstler. Was würdest du sagen oder wie würdest du diesen Satz weiter formulieren? Meine Berufung ist. Darum soll es heute gehen in dieser Predigtreihe auf dem Weg des Glaubens. Was ist unsere Berufung? Wozu sind wir eigentlich da? Und dieses Motto auf dem Weg des Glaubens, das steht so für ein Langzeitprojekt unserer Gemeinde. In Anlehnung an die Emmaus-Geschichte wollen wir unterwegs sein mit Menschen aus unserem Beziehungsnetz. Und wir wollen uns von Gott Menschen zeigen lassen, die wir auf diesem Weg des Glaubens begleiten sollen. Für diese Menschen wollen wir ausdauernd beten, regelmäßig beten. Wir wollen ihnen ganz konkret im Alltag helfen. Und wenn es sich ergibt, auf Gemeinde und auf den Glauben hinweisen. Und am Ende dieses Weges soll es so sein, wie in Emmaus damals, dass die Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Erretter erkennen. Und dabei kann dieser gleichnamige Glaubenskurs, nämlich der Emmaus-Kurs, ein wesentlicher Abschnitt auf diesem Weg des Glaubens sein. Der aktuelle Emmaus-Kurs ist jetzt in Teil 3 angelangt und wir werden im November diesen Glaubenskurs abschließen. Aber ich mache mir jetzt schon Gedanken zu einem neuen Emmaus-Kurs im nächsten Jahr. Dann könnten die Teilnehmer des jetzt laufenden Kurses schon als Wegbegleiter für ihre Freunde und Bekannten wiederum an diesem Kurs teilnehmen. So ist das eigentlich im Idealfall gedacht. Teilnehmer des Kurses laden wiederum ihre interessierten Freunde und Bekannte ein zu einem neuen Kurs und nehmen mit ihnen am neuen Kurs teil. Und vielleicht ist auch eine Person aus deinem Umfeld, für die du schon lange betest, so weit und interessiert, mit dir gemeinsam an diesem Glaubenskurs teilzunehmen. Das Thema Emmaus auf dem Weg des Glaubens ist also keine Einmalaktion, die wir mal so gemacht haben, sondern ich verstehe das als Langzeitprojekt, als ein langer Weg, den wir gemeinsam gehen. Wir machen uns mit Menschen aus unserem Beziehungsnetz auf den Weg des Glaubens. Und die aktuelle Predigtreihe soll da wieder dran erinnern und uns motivieren. Am letzten Sonntag haben wir versucht, das Herz von Jesus zu verstehen. Denn wenn wir uns auf den Weg des Glaubens machen mit Menschen, dann brauchen wir Liebe und Mitgefühl. Mich hat ein Satz von Roberto Botrell, das ist ein Pastor aus Brasilien, sehr beeindruckt und nachdenklich gemacht. Er hat gesagt, wir müssen den Schmerz Jesu in unseren Herzen fühlen. Wenn wir die Menschen unserer Zeit betrachten, in unserem Umfeld, dann müssen wir den Schmerz Jesu in unseren Herzen fühlen. So wie Jesus die Menschen seiner Zeit gesehen hat, und das war so das Thema der letzten Predigt, das hat Jesus innerlich berührt, zutiefst bis ins Körperliche hinein berührt. Und diesen Schmerz brauchen wir auch. Und dieses Mitgefühl ist der Schlüssel zu den Menschen. Nur können wir dieses starke Mitgefühl nicht einfach erzeugen in uns mit Willen. Das geht nicht. Dazu muss der Geist Gottes unsere Herzen verändern. Und das fängt damit an, und das war so der Schluss der Predigt vom letzten Sonntag, dass ich einfach mein Herz für Jesus ausschütte und sage, Jesus, ich kann das nicht. Ich habe nicht dieses Mitgefühl, so wie du das hattest. Dass ich das bekenne und ausspreche und darum bitte, dass er mir dieses Mitgefühl schenkt. Das war ein erster Aspekt auf den Weg des Glaubens, nämlich das Herz von Jesus verstehen und den Schmerz in unseren Herzen zu fühlen. Und heute geht es um die Berufung, um unsere Bestimmung. Und diese Bestimmung lässt sich mit zwei Worten zusammenfassen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt, nämlich ganz einfach Frucht bringen. Das ist die Bestimmung von Christen. Christen sind dazu berufen, dass sie Frucht bringen, und zwar eine Frucht, die ewig bleibt. Wir sind also in der Tat dazu berufen, Bleibendes zu schaffen. Was für eine Berufung! Bleibendes, Ewiges zu schaffen, nicht nur irgendwas, was vielleicht 100 Jahre hält, sondern etwas für die Ewigkeit. Jesus hat am Ende seiner Rede vom Weinberg zu seinen Jüngern gesagt, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in seinem Namen bittet, in meinem Namen bittet. Das ist die Berufung eines Christen. Jesus hat uns erwählt, ausgesucht und bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Jetzt stellt sich die Frage, was meint Jesus mit Frucht? Was ist das? Und wenn wir das geklärt haben, wie kann ich dann Frucht bringen? Wie geht das? Dazu schauen wir jetzt aber nicht ins Biologiebuch. Das können wir auch im Hinterkopf haben, denn es sind ja Anlehnungen aus der Biologie, die Jesus hier verwendet. Aber wir schauen erstmal in die Bibel und fragen, was meint eigentlich die Bibel mit Frucht, wenn es um Frucht geht? Jakobus, ich fange hinten an, schreibt in seinem Brief Kapitel 5, Vers 7, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat Geduld, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Das ist ein erster Gedanke. Das heißt, Frucht muss erwartet werden. Der Bauer erwartet selbstverständlich Frucht, sonst würde er diesen Job ja nicht machen. Und der Bauer hat Geduld, bis die Frucht gewachsen ist. In einem Gleichnis über das Reich Gottes sagt Jesus, Frucht wächst von selbst. Da steht im Griechischen Automate, automatisch. Frucht wächst automatisch. Und dann machen Jesus und auch Johannes der Täufer deutlich, Frucht entspricht immer der Pflanze. Also von einem Apfelbaum wird keine Kirsche kommen. Und von einem guten Baum werden gute Früchte kommen. Und von einem schlechten Baum kommen schlechte Früchte. An den Früchten kann man erkennen, wie die Pflanze, der Baum, beschaffen ist. Übertragen heißt das, an den Früchten erkennt man das Wesen eines Menschen. Und das ist eine wesentliche Bedeutung von Frucht. Frucht, kann man so sagen, ist die Auswirkung des Glaubens im Leben eines Menschen. Da zeigt sich, was drinsteckt im Glauben. Und Paulus beschreibt das zum Beispiel im Brief an die Galater 5,22, wohl die bekannteste Stelle zum Stichwort Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann folgen positive Charaktereigenschaften, die diese Frucht eben darstellen. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Biologisch könnte man jetzt sagen, das ist der Geschmack der Frucht. Das sollen Menschen an uns schmecken. Die Freude, die Friede, die Freundlichkeit und so weiter. Und theologisch kann man sagen, das ist die Frucht, die in uns wächst. Frucht hat aber, bleiben wir bei der Biologie, nicht nur den Zweck, Geschmack oder satt zu machen, zu erzeugen, sondern Frucht hat noch eine ureigene Bedeutung, nämlich Reproduktion. Frucht ist vor allem dazu da, dass neue Frucht entsteht durch sie. Jesus hat das von sich gesagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit neue Frucht entsteht. Und so sieht auch Paulus seinen Missionsdienst. Er nennt die Wirkung seines Missionsdienstes Frucht, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 1. Und diese Frucht sind dann Menschen, Jünger. Das ist dann die Frucht durch uns. Also das kann man unterscheiden, Frucht in uns, Wesenseigenschaften und Frucht durch uns, Menschen. Die Bibel meint also Frucht einmal das, was in uns wächst, positive Charaktereigenschaften, gelebter Glaube und dann die Frucht, die durch uns wächst, nämlich neue Menschen, die zum Glauben kommen, konkret Jünger. Und was machen Jünger? Jünger machen Jünger. Im Jünger ist also das Prinzip der Reproduktion angelegt, nämlich genau das, was in einer Frucht auch angelegt ist. Jesus hat das im Missionsbefehl so gesagt, geht hin zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und was lernen jetzt Jünger, wenn wir sie belehren? Wenn wir sagen, was Jesus geboten hat? Nämlich sie lernen, hinzugehen und Jünger zu machen. Das heißt, Menschen kommen zum Glauben und lernen dann wiederum hinzugehen und Jünger zu machen. Als Jünger sind wir ausgesandt, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wenn diese dann getauft sind und Jünger geworden sind, sollen wir sie lehren, wiederum Jünger zu machen. Also in der Jüngerschaft steckt sozusagen das Prinzip der Reproduktion. Jünger reproduzieren sich. In diesem Sinne meint Jesus hier in Johannes 15 Frucht. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Der Bezug zum Missionsbefehl hier ist offensichtlich. Jesus sagt, ich habe euch berufen, hinzugehen. In Matthäus 28 sagt er, geht hin. geht hin, macht zu Jüngern. Ich habe euch berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen. Das heißt, um die Frucht des Geistes zu bewirken, müssen wir nicht hingehen. Das können wir auch daheim haben. Hingehen bezieht sich also eindeutig darauf, auf Jünger zu machen. Frucht sind die Jünger. Frucht, die bleibt. Frucht in Ewigkeit. Was bleibt in Ewigkeit? Jünger bleiben in Ewigkeit. Sie haben ewiges Leben. Und auch aus dem weiteren Zusammenhang wird deutlich, dass hier Frucht im Sinne von Jünger gemeint ist. Die Rede vom Weinstock ist ein Bild für die Gemeinde. Gott ist der Weingärtner, Jesus ist der wahre Weinstock. Und wenn er sagt, der wahre Weinstock, dann gab es vorher einen anderen Weinstock. Damit beginnt diese Rede vom Weinstock. Denn Gott hatte schon mal einen Weinstock, ein Gott der Weingärtner, und dieser Weinstock war Israel. Jesaja 5 wird davon berichtet. Und dann heißt es, dass Gott enttäuscht ist von diesem Weinstock, von diesem Weinberg, der keine Frucht bringt. Und dann gibt es einen neuen, wahren, echten Weinstock. Und das ist Jesus Christus und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der neue Weinstock Gottes, der viel Frucht bringt und dadurch wird Gott verherrlicht. Dadurch freut sich Gott. Es geht in Johannes 15 also um Gemeinde. Und nicht nur um mich und meine Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Jesus. Klar, dieses Bleiben bezieht erstmal mich und Jesus, aber im größeren Zusammenhang geht es in Johannes 15 um die Gemeinde. Von daher müssen wir immer auch Gemeinde als Ganzes im Blick haben, wenn wir Johannes 15 gleich lesen werden. Und die Frucht, von der Jesus hier spricht, sind Menschen, die zu Jüngern heranreifen. Johannes 15, dieses Thema Frucht, bezieht sich auf Menschen, die zum Glauben kommen. Und der Vers 16 hier ist dann sozusagen die Zusammenfassung nochmal von diesem Abschnitt, von dieser Weinstockrede. Und da bringt Jesus eben nochmal auf den Punkt. Ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Jetzt wissen wir, was mit Frucht gemeint ist. Frucht, das sind die Jünger. Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und ihm nachfolgen und wiederum neue Menschen zum Glauben führen. Das ist unsere Bestimmung, unsere ureigene Bestimmung. Jesus hat dich und mich dazu berufen, dass durch mich, durch dich Menschen zum Glauben kommen und Jünger von Jesus werden. Das ist die bleibende Frucht für die Ewigkeit. Und in dieser Rede vom Weinstock und den Reben können wir jetzt lernen, wie das konkret gehen kann. Wie diese Frucht entsteht und wächst. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist der Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jetzt komme ich nochmal auf das Thema meiner Predigt von letzter Woche zurück. Ich hatte anfangs von einer Beobachtung gesprochen, die mich sehr beschäftigt, nämlich, dass durch unsere Gemeinde oder in unserer Gemeinde nur wenig Menschen zum Glauben kommen. Und jetzt bringen wir einmal diese Beobachtung, dass durch uns wenig Menschen zum Glauben kommen, mit dieser Aussage, die Jesus hier macht, in Verbindung. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Wir bringen wenig zum Glauben. Jesus sagt, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Wir bringen wenig Frucht. Wie geht dir das, wenn du das so mal auf dich wirken lässt? Ist es aber selbstverständlich, wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Wenn wir die Realität betrachten, wenig Frucht. Mich hat das sehr betroffen gemacht, als ich das mal so auf mich habe wirken lassen. Denn da stimmt doch was nicht. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, und davon gehe ich mal aus, wenn es stimmt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, dann müsst mir viel Frucht bringen. Jesus beschreibt hier den Normalzustand. Frucht bringen. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Normal ist, dass Jünger viel Frucht bringen. Dass durch die Gemeinde viele Menschen zum Glauben kommen. Jetzt kommen bei uns aber nur wenig Menschen zum Glauben. Das ist eher die Ausnahme. Und wisst ihr, was mich dabei noch betroffen gemacht hat? Wir akzeptieren das als Normalzustand. Wir haben uns damit abgefunden, dass halt nur wenig Menschen zum Glauben kommen. Und manchmal suchen wir dann auch nach einer Erklärung dafür und sagen, naja, die Menschen heute haben kein Interesse mehr am Glauben. Jesus sieht das anders. Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß. Und diese Aussage hat er bis heute nicht widerrufen. Darum soll es am nächsten Sonntag gehen. Da wollen wir die große Ernte betrachten. Und die Ernte ist groß und sie bleibt groß. Wir haben nicht das Recht zu sagen, ja, die Ernte ist vorbei. Heute geht es aber erst darum, wie wir Frucht bringen können und warum wir nur so wenig Frucht bringen. Also mich hat das sehr betroffen gemacht, als ich diesen Zusammenhang auf mich habe wirken lassen. Wir bringen wenig Frucht und wir haben uns damit abgefunden, mehr oder weniger, dass das so der Normalzustand ist. Und dann freuen wir uns riesig, wenn jemand zum Glauben kommt. Das ist auch toll, das ist großartig, ist was Schönes. Aber eigentlich soll es der Normalzustand sein. Reben bringen Frucht. Viel Frucht, sagt Jesus. Es ist normal, wenn viele Menschen zum Glauben kommen. Was wir erleben, ist unnormal. Und damit will ich mich nicht abfinden. Aus zwei Gründen. Ich will nicht vom Weinstock abgeschnitten werden. Und ich möchte, dass durch uns, durch mich viel Frucht entsteht, damit Gott geehrt wird. Jesus sagt, Vers 1 und 2, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, dass sie noch mehr Frucht bringt. Schauen wir uns das mal ganz praktisch an, wie das ausschaut. Gott, der Vater, ist der Weingärtner, den sehen wir hier nicht. Der hat den Weinberg angelegt. Jesus ist der Weinstock, das ist das hier. Und es geht so hier raus, so ein Ast. Das ist der Weinstock, der Stamm. Und aus diesem Stamm wachsen dann die Reben. Das ist das hier. Und das sind wir. Jeder von uns ist eine von diesen Reben. Und daran wachsen dann die Früchte. Das ist das hier. Zwei oder noch mehr Früchte. Das sind dann die neuen Jünger, die an uns wachsen. Und darüber freut sich dann der Weingärtner. Deshalb hat er den Weinberg ja gepflanzt. Ja, nicht aus Spaß oder als Schmuck, sondern er will Frucht. Das ist sein Zweck, deswegen ist der Weinstock angelegt. Und bringt eine Rebe keine Frucht, und das ist sehr ernst, sagt er, wird sie abgeschnitten. Na klar, der Weingärtner erwartet Ertrag. Das ist normal, er erwartet viel Frucht. Und deshalb schneidet er die Reben nach der Ernte zurück. Das sieht dann so aus. Da sieht man, wie die dann wieder zurückgeschnitten werden müssen. Und dann sieht man hier schon, wie die neuen Triebe, die neuen Früchte austreiben an diesen Blättern. Unnötige Triebe, die auch so rauswachsen, die werden abgeschnitten. Denn der Saft aus dem Weinstock soll nicht in unnötige, in leere Triebe fließen und Frucht und Kraft abziehen. Diesen Vorgang hatte Jesus vor Augen, als er gesagt hat, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, dass sie noch mehr Frucht bringt. Hier steht im Griechischen eine interessante Formulierung. In dieser Aussage, die Rebe, die nicht Frucht bringt. Das ist schon hart, ne? Die Rebe, die nicht Frucht bringt. Und dieses Wort, was hier im Griechischen für nicht steht, meint eine willentliche Verneinung. Also man könnte so sagen, die Rebe, die nicht Frucht bringen will, die sich verweigert, Frucht zu bringen. Es geht hier also um eine aktive Verweigerung. Nicht, dass man sagt, die arme Rebe, die kann keine Frucht bringen. Sie wird immer Frucht bringen. Jede Rebe wird Frucht bringen. Aber sie kann sich verweigern, dass sie keine Frucht bringen will. Normalerweise bringt sie Frucht. Wächst automatisch, sagt Jesus. Wächst keine Frucht, hat sich also eine Rebe verweigert. Das macht mir jetzt Hoffnung. Das heißt, das war so mein Gedanke, ja, ich will doch Frucht bringen. Ich will mich auf keinen Fall verweigern. Ich möchte Frucht bringen und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Ich glaube, hier sitzt niemand und sagt, ich will aber nicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich will nicht, dass durch mich Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, keiner denkt von uns so. Wir alle sagen doch, Mensch, ich möchte das. Von Herzen wünsche ich mir das, dass durch mich, dass durch uns Menschen zum Glauben kommen. Menschen aus meinem Umfeld. Und vielleicht hast du konkrete Menschen vor Augen, wo du sagst, ich möchte, dass diese Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen doch Frucht bringen. Vielleicht waren wir oder sind wir zu gleichgültig oder erwarten nichts. Das war die erste Aussage. Der Bauer erwartet Frucht. Vielleicht haben wir unsere Erwartungen runtergeschraubt und müssen unsere Erwartungen neu wecken. Ich möchte in uns den Wunsch anstecken, dass wir sagen, ja, wir wollen wieder Frucht bringen. Lasst uns dafür beten, dass wir viel Frucht bringen. Vater, ich möchte Frucht bringen. Reinige uns, damit wir mehr Frucht bringen. Wir können uns nicht selbst reinigen, das ist mir hier auch aufgefallen. Der Vater, der Weingärtner, reinigt. Wir können uns nicht selbst reinigen. Er soll das abschneiden, was Frucht verhindert. Der Weingärtner schneidet die leeren Triebe ab. Was sind die leeren Triebe bei uns? Ich glaube, er wird es uns zeigen. Was sind bei mir persönlich die leeren Triebe, die Kraft ziehen, aber keine Frucht bringen? Was sind in unserem Gemeindeleben die leeren Triebe, die unheimlich viel Kraft und Saft ziehen, aber letztlich nichts dabei rauskommt? Die uns vom Auftrag, von unserer Berufung ablenken. Bitten wir doch den Vater darum, dass er diese leeren Triebe abschneidet. Dass wir uns wirklich auf das Wesentliche unserer Bestimmung konzentrieren. Und sagen wir ihm doch im Gebet, wie sehr wir Frucht bringen möchten. Ein wesentlicher Grund, warum wir keine oder wenig Frucht bringen, liegt an der Verbindung zu Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Das ist ein oder der konkrete Grund, wenn keine Frucht wächst. Getrennt von Jesus kann keine Frucht wachsen. Das ist jetzt eine harte Aussage. Denn, ich glaube, da sind wir uns einig, wir alle fühlen uns doch mit Jesus verbunden. Und ich glaube, wir alle wollen nah bei Jesus sein. Wir wollen eng mit ihm verbunden sein. Wenn ich dich fragen würde, bist du eng mit Jesus verbunden? Was würdest du sagen? Bist du eng mit Jesus verbunden? Du würdest doch sicher sagen, natürlich. Ich habe erst eben noch mit ihm geredet. Ich bin eng mit ihm verbunden. Ich lebe mein Leben mit ihm. Bin mit Jesus eng verbunden. Jetzt gibt es einen Indikator dafür, ob du tatsächlich mit Jesus eng verbunden bist, nämlich Frucht. Daran erkennen wir, ob wir wirklich eng mit ihm verbunden sind. Das hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Offenbar stimmt dann doch was mit der Verbindung nicht, wo ich mir einbilde, ich wäre so eng mit Jesus verbunden, wenn ich keine Frucht bringe. Und jetzt breche ich mal das auf mich konkret herunter und ich lade euch ein, das für euch selbst auch nochmal runterzubrechen. Wenn durch mich kein Mensch zum Glauben kommt, dann stimmt offenbar mit meiner Beziehung zu Jesus was nicht. Vielleicht sagst du, durch mich ist noch nie ein Mensch zum Glauben gekommen. Stimmt dann meine Verbindung zu Jesus nicht? Dass ein Mensch zum Glauben in Jesus kommt, ist ein langer Prozess, ist ein langer Weg, auf dem Weg des Glaubens. Und es gibt eine Statistik, die sagt, dass auf diesen Weg des Glaubens etwa 13 Christen Einfluss genommen haben. Also durchschnittlich wirken auf dem Weg, dass ein Mensch zum Glauben kommt, etwa 13 Christen mit. Es geht also nicht darum, dass du diesen kompletten Prozess durchläufst mit jemandem und sagst, das ist Frucht. So, jetzt habe ich vom Erstkontakt bis zum Übergabegebet, habe ich es jetzt gemacht. Wow, Frucht. So verstehe ich nicht Frucht. Dass einer diesen kompletten Prozess durchläuft. Das kann sein, dass du einen Menschen wirklich vom Anfang bis zum Ende begleitest. Ich verstehe das aber hier so als Teamwork. Jesus spricht ja auch im Plural. Frucht ist, wenn in diesem Prozess ein Mensch zum Glauben kommt und ich in irgendeiner Weise beteiligt bin, dass ich irgendwo auf diesen langen Prozess einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet habe, dass ich einer von diesen etwa 13 Jüngern bin, bis ein Mensch selbst ein Jünger geworden ist. Damit ich aber in diesem Prozess beteiligt bin, muss ich mit Jesus verbunden sein. Und Jesus sagt uns hier, wie das konkret aussieht. 12-mal spricht er hier vom Bleiben in diesem Abschnitt. Immer wieder, bleiben, 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 12-mal. Vers 7 sagt er, wie das Bleiben konkret geht. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Starke Aussage. Und hier werden zwei wichtige Faktoren von Bleiben genannt. Wie geht das, in Jesus bleiben? Und wenn das gegeben ist, werden wir Frucht bringen. Das eine ist, die Worte von Jesus hören und das andere ist Gebet. So bleiben wir bei Jesus und so entsteht Frucht, wenn wir auf seine Worte hören und wenn wir beten. Wir bleiben mit Jesus verbunden, wenn wir auf seine Worte hören und in seinem Sinne beten. Das heißt, diese Worte werden unser Beten beeinflussen. Das heißt, wenn wir Frucht bringen wollen, dann sollten wir viel Zeit mit Jesus verbringen. Eine Zeit im Gespräch mit Jesus. Nicht einfach Bibeltext abarbeiten, fertig, Schluss, kann der Tag kommen, sondern auf sein Wort hören, in uns aufnehmen, diese Worte verinnerlichen, biblisch denken lernen und mit ihm darüber ins Gespräch kommen, über diese Worte, die wir gelesen haben. Diese Worte werden unser Denken, unser Wollen verändern. Wir werden anders beten. Seine Worte werden uns mehr und mehr prägen. Und wir werden weniger egoistisch beten, sondern mehr für Frucht beten. Wir werden für die Menschen beten, die uns der Herr ans Herz gelegt hat. Wer nur gelegentlich Zeit mit Jesus verbringt, ist getrennt von ihm und kann keine Frucht bringen. Paulus schreibt, seid ständig im Gebet, seid also ständig dran bei Jesus. Das heißt, lasst euch im Alltag von Jesus leiten und sprecht ständig mit ihm. Wir denken bei meine Worte, was Jesus hier sagt, meine Worte an die Bibel. Jesus verwendet hier aber ein anderes Wort, nicht das, was in der Regel für die Worte der Bibel, nämlich Logos oder Logoi genannt wird, sondern Rhema. Und das meint einfach mein Reden. Er sagt, wenn mein Reden in euch bleibt. Und das sind eben nicht nur die Worte der Bibel. Ja, wir dürfen davon ausgehen und wir erleben das auch, dass Jesus konkret in unser Leben hineinspricht. Dass sein Geist konkret in unser Leben hineinspricht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir im Alltag. Rechnest du damit, dass du seine Stimme in deinem Alltag hörst, wenn du unterwegs bist? Und folgst du dann? Stell dir vor, Jesus sagt dir morgen in deiner Gebetszeit, dass du zu jemandem hingehen sollst. Und stell dir vor, du gehst wirklich und folgst Jesus dorthin. Was könnte passieren? Ich glaube, es wird spannend. Und das heißt es, in Jesus bleiben. Es geht um konkrete Führung im Alltag. Auf ihn hören, mit ihm reden und dann losgehen. Das beschreibt Jesus noch konkreter in Vers 9. Da wird das noch konkreter gemacht. Er sagt, bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Also jetzt wird es noch deutlicher. Es geht um Anweisungen. Es geht nicht nur um die Bibel, es geht um Anweisungen. Auch ich habe immer die Weisungen meines Vaters befolgt und bin so in seiner Liebe geblieben. Mit Jesus verbunden sein meint also jetzt mehr als nur Bibel lesen und beten, sondern es meint konkret seine Anweisungen für meinen Alltag zu hören. Und konkret auch Anweisungen zu erwarten und auch sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und das ist ein spannendes Gebet. Morgens zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich heute zu deiner Ehre. Und lass durch mich Zeichen und Wunder geschehen, dass du verherrlicht wirst. Betet das mal so, es wird passieren. So wie Jesus täglich die Anweisungen seines Vaters erwartet hat, so sollen wir Anweisungen erwarten. Und dann, wenn sie kommen, natürlich auch tun. So wird Frucht entstehen. So kommen Menschen zum Glauben. Wenn wir uns im Alltag konkret von Jesus leiten lassen und betend auf seine Stimme hören und dann aber auch das tun, was er sagt. Wie das konkret ausschauen kann, möchte ich euch zum Schluss vorlesen. In Gießen hat sich eine kleine missionarische Zellgruppe gebildet. Ach, sicher mehr, aber von einer weiß ich das jetzt. Missionarische Zellgruppen, das sind etwa 3 bis 5 Christen, die sich verbinden und sagen, lasst uns gemeinsam für Menschen beten. Dass Gott uns Menschen aufs Herz legt, für die wir da sein sollen, die Jesus erreichen möchte. Und von einer Zellgruppe in Gießen habe ich kürzlich diesen Bericht erhalten. Gott öffnet Türen. Seit einem Jahr gehen wir jetzt einmal die Woche auf die Straßen in Gießen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wir haben zwar bisher noch keine Taufe oder Bekehrung erlebt, aber trotzdem immer wieder gemerkt, wie wir Menschen näher zu Jesus bringen können. Aber an einem Donnerstag vor 3 Monaten hat sich das geändert. Das war nach einem Seminar mit Roberto Botrell in Hüttenberg, wo ich auch dabei war. Da haben sie also eine Zellgruppe gebildet und angefangen, regelmäßig für ihre Stadt zu beten. Sie schreiben weiter, wir haben uns zu dritt getroffen, um für Gießen zu beten. Und vor allem Gott zu fragen, wo wir zum Evangelisieren hingehen sollen oder wen wir ansprechen sollten. Gott hat uns da ganz klar ein bestimmtes Wohnhaus mit vielen Wohnungen gezeigt. Als wir das erste Mal dort waren, hat an den ersten beiden Haustüren keiner geöffnet. Wir dachten, dass genau diese beiden Wohnungen die waren, wegen die uns Gott zum Haus geschickt hat. Aber dann, als wir durch den 8. Stock liefen, um an den anderen Wohnungen zu klopfen, ging neben uns, ohne dass wir geklopft hätten, die Tür auf und 2 junge Frauen standen am Eingang, die Bewohnerin und eine Freundin. Sie wussten zwar nicht, warum sie die Tür geöffnet hatten, aber sie waren gleich bereit, unser Angebot, ihnen von Jesus zu erzählen, anzunehmen. Als wir 2 Wochen später nochmal unser Glück in diesem Haus versuchten, waren wir in einem anderen Stockwerk. Die erste Tür wurde geöffnet und wieder steht die Frau in der Tür, die im 8. Stock wohnt. Sie war zu Gast bei ihren Schwiegereltern. Sie bat uns wieder herein und wir machten da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten. Seitdem treffen wir uns mit den beiden Frauen einmal pro Woche, um Lobpreis zu machen, Bibel zu lesen und füreinander zu beten. Und das ist im Grunde der Sinn einer missionarischen Zellgruppe, dass Christen anfangen, für andere zu beten, die sich öffnen und diese in diese Gruppe einzuladen und zu integrieren. Sie schreiben weiter, beim zweiten Treffen hat bereits eine ihr Leben Jesus gegeben. Und gerade sind wir in der Testphase, um in 2 Monaten verbindlich eine Hausgemeinde zu werden. Wir sind jedes Mal wieder überrascht, wie im Laufe des Gesprächs Fragen auf den Tisch kommen und Richtungen eingeschlagen werden, von denen wir selbst nicht geträumt hatten. Gott ist am Wirken, auch heute noch. Das ist ein ermutigendes Beispiel, wie 2018 Frucht gebracht werden kann. Da haben Christen einfach eine Sehnsucht, Frucht zu bringen. Sie beten für ihren Ort. Sie sind bereit, sich von Jesus gebrauchen zu lassen. Sie sind offen für sein konkretes Reden, lassen sich von ihm leiten und dann gehen sie mutig los. Und dann erleben sie, wie Frucht entsteht. Und ich glaube, wenn die das können, können wir das auch, weil es der gleiche Herr. Fangen wir also erstmal an zu beten und auf Jesus zu hören, welche Menschen er uns zeigt. Du kannst das persönlich tun. Ich erinnere nochmal an diese Kärtchen, die wir letztes Jahr ausgeteilt hatten, wo es darum geht, Herr, zeige mir einen Menschen oder 2 Menschen aus meinem Umfeld und fang an, schreib die Namen auf, fang an, für diese Menschen zu beten und schau mal, was passiert. Ich habe neue Karten gemacht, sie liegen aus, nehmt sie euch mit, fangt an, persönlich zu beten. Oder zu zweit oder zu dritt, schließt euch zusammen zu so einer Zellgruppe und fangt an, gemeinsam, wo 2 oder 3, sagt Jesus, in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Und was sie bitten, werde ich ihnen geben. Fangt an, zu zweit, zu dritt, für Menschen zu beten. Lasst euch Menschen zeigen. Es gibt zurzeit von der Mosaikkirche Gießen-Südkreuz eine Schulung für Zellgruppenleiter. 4 Leute aus unserer Gemeinde haben sich schon angemeldet, machen mit. Etwa 30 Leute aus unserer Region machen diese Schulung. Wie kann so eine Zellgruppe aussehen? Wie kann das geleitet werden? Wer noch Interesse hat, einzusteigen, es war erst ein Abend, sprecht mich an, ich sage euch weitere Informationen. Da kann man sich schulen lassen, wie so eine Zellgruppe, so eine missionarische Zellgruppe aufgebaut wird. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, wenn wir anfangen, wenn eine Gebetsbewegung durch unsere Gemeinde geht, wenn wir anfangen, dafür zu beten, dass wieder mehr Frucht entsteht unter uns. Amen.